6, 7, 8 in dieser Gegend, ja, und das war wirklich so, ja, die Bibel, die ich verstehe, Bilder. Aber eben, das war wirklich eindrucksvoll, ja. Also ich war doch, also ich habe mir unfassbar gemerkt, wie ich gedacht aus diesen Comics herausgemerkt, ja. Und ich kann mich auch an diese Geschichte erinnern, die war sehr eindrucksvoll dargestellt in diesem Comic-Heft. 1. Samuel Kapitel 4. Also letzte Woche war Kapitel 3 und da haben wir gehört, haben wir von Samuel gehört, wie er das allererste Mal Gottes Stimme gehört hat und dann irgendwie so Schritt für Schritt lernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und das Kapitel 3 endet dann, wie alle Menschen in Israel mehr und mehr erkennen, dass Gott wirklich durch Samuel zu ihnen redet. Das ist Kapitel 3. Von heute in Kapitel 4 bildet das Kapitel eigentlich einen ziemlichen Kontrast dazu. Und das Faszinierende ist, wenn man nur das Kapitel 4 liest und ausblendet, was davor passiert und was danach passiert, nur Kapitel 4, dann würden sich, glaube ich, auch viele Menschen heute in diesem Kapitel wiederfinden. Viele würden sagen, ja, genau so ist es und deswegen glaube ich nicht an Gott. Und auch viele Christen, glaube ich, leben nach Kapitel 4. Als wäre das alles. Als gäbe es kein Kapitel 3 und kein Kapitel 5. Aber die ganze Wahrheit finden wir in Kapitel 3, 4 und 5. Und ich lese euch einmal Kapitel 4 vor. Kapitel 4 beginnt damit, dass es von Israel und den Philistern wieder zum Kampf kommt. Und wieder einmal mussten die Israeliten gegen die Philister in den Krieg ziehen. Bei Eben-Esau schlugen sie ihr Feldlager auf. Die Philister standen bei Afek und griffen an. Nach einem langen, erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und Israel wurde geschlagen und verlor auf dem Schlachtfeld etwa 4000 Mann. Das klingt mal nach einer ordentlichen Niederlage. Als das Heer ins Lager zurückkam, fragten sich die Ältesten Israels, warum hat Jahwe zugelassen, dass die Philister uns heute besiegt haben? Eine gute Frage. Lasst uns die Bundeslade aus Schilo holen, dann wird Jahwe unter uns sein und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Sie schickten einige Männer nach Schilo und ließen die Lade holen, die Lade des Bundes mit Jahwe dem Allmächtigen, der über den Cherubim thront. Die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, begleiteten die Bundeslade Gottes. Als die Lade Jahwes ins Lager kam, brach unter den Israeliten ein Jubelsturm los. Ein Jubelsturm so laut, dass die Erde dröhnte. Die Philister im entfernten Lager hörten den Lärm und riefen, was ist denn das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer? Und als sie herausfanden, dass die Lade Jahwes im Lager Israel angekommen war, bekamen sie Gott ist ins Lager gekommen, sagten sie. Wie uns, das hat es uns noch nie gegeben, wie uns, wer wird uns vor solch einem mächtigen Gott retten? Das ist der Gott, der den Ägyptern in der Wüste einen Schlag nach dem anderen versetzt hat. Auf, ihr Philister, macht euch stark und seid Männer, sonst müsst ihr den Hebräern dienen, wie sie euch gedient haben. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Da kämpften die Philister. Und Israel erlitt eine vernichtende Niederlage. Das Heer löste sich auf und jeder floh nach Hause. 30.000 Mann blieben tot auf dem Schlachtfeld. Die Philister erbeuteten auch die Lade Gottes und Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, fanden dabei den Tod. Das hat sich ausgedrückt. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin lief vom Kampfgeschehen weg und kam noch am selben Tag nach Schilo. Seine Kleidung war zerrissen und er hatte Erde auf dem Kopf. Als er ankam, saß Eli auf einem Stuhl neben der Straße und hielt Ausschau, denn er hatte Angst um die Lade Gottes. Als der Bote in die Stadt kam und berichtete, schrie die ganze Stadt auf. Eli hörte das laute Schreien und fragte, was ist das für ein großer Lärm? Da eilte der Bote zu ihm, um ihm zu berichten, und Eli war inzwischen 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden. Er konnte nicht mehr sehen. Der Mann sagte, ich komme aus der Schlacht und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Wie ist es ausgegangen, mein Sohn? Fragte Eli. Israel ist vor den Philistern geflohen, erwiderte der Bote. Es hat eine große Niederlage gegeben. Deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Die Lade Gottes ist erbeutet worden. Als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts von seinem Stuhl an der Seite des Tores. Und dabei brach er sich das Genick und starb, denn er war ein alter und schwerer Mann. 40 Jahre lang war er Israels Richter gewesen. Seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, war hochschwanger. Als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes erbeutet worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, brach sie zusammen. Die Wehen hatten sie überfallen und es kam zur Geburt. Und als er schon im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie herumstanden: Hab keine Angst, du hast einen Sohn geboren. Aber sie gab keine Antwort und lag völlig teilnahmslos da. Sie nannte nur den Namen des Sohnes: Ichabod. Dabei dachte sie an den Verlust der Lade Gottes und den Tod ihres Schwiegervaters und ihres Mannes und sagte: Die Herrlichkeit Gottes ist aus Israel fort, denn die Lade Gottes ist verloren. Na bumm. Das ist eine Katastrophe. Eine vernichtende Niederlage. Dann der oberste Richter Israels tot, also eigentlich irgendwie fast führungslos das Land und richterlos zu werden. Und die Lade Gottes, eigentlich das zentrale Heiligtum, das zentrale Element des Israel-Volkes ist verloren. Kapitel 4 endet mit einer absoluten Katastrophe. Und die große Frage ist, warum hat Gott das zugelassen? Was ist da schiefgelaufen? Irgendwie haben doch die Israeliten alles richtig gemacht, oder? Sie haben gegen die Feinde gekämpft und als es schwierig wurde, haben sie Gott geholt. Und zuerst sah es doch noch irgendwie so gut aus, wie alle gejubelt haben und alle begeistert waren. Das war doch irgendwie so ein wirklich wunderbarer Gottesdienst, wo sich alle wohlgefühlt haben und neue Hoffnung bekommen haben. Und dann kommt die Katastrophe, die vernichtende Niederlage. 30.000 Mann tot. Der Rest flieht und dann wird auch noch ihr wichtigstes Heiligtum, die Lade Gottes, wird erobert. Was ist da schiefgelaufen? Die Israeliten haben doch alles richtig gemacht. Das Faszinierende ist für mich, dass wenn man nur das Kapitel 4 anfängt, alles von der Ausbildung, dann könnte man wirklich denken, die Israeliten haben alles richtig gemacht. Weil und viele Menschen machen es heute auch genauso, oder? Man stellt sich einfach den Schwierigkeiten des Lebens und wenn es nicht so gut läuft, dann erinnern wir uns, dass es Gott gibt und holen ihn quasi in die Schlacht, dass er uns hilft. Und wenn es dann nicht so ausgeht, wie wir uns das erwarten oder wir es uns wünschen, dann sind wir irgendwie vor Gott vielleicht enttäuscht. Ja, Gott ist weg, Gott ist gar nicht da. Das ist, wenn man nur dieses eine Kapitel anschaut. Aber wenn man dieses Kapitel im Kontext liest, dann bekommt man ein ganz anderes Bild. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, die Israeliten haben eigentlich alles falsch gemacht. Kapitel 3 und Kapitel 4 sind ein ziemlicher Kontrast. Deshalb in Kapitel 4, da war ein junger Mann, der hört zum allerersten Mal Gottes Stimme. Also Gott ist aktiv, Gott redet, er tut etwas. Und Samuel lernt vom alten Eli, was man tut, wenn Gott redet. Und er lernt eigentlich zwei Lektionen. Erstens, wenn Gott redet, dann hört man zu. Sprich, Herr, dein Knecht hört. Also man hört zu, man hört als Knecht zu. Mit der Bereitschaft, das Gehörte auch zu tun. Und Lektion 2 war, wenn Gott etwas sagt, dann lassen wir nichts weg und fügen auch nichts hinzu. Wir interpretieren nicht, wir verschönern nicht. Wir geben eins zu eins weiter das, was wir von Gott hören. Das sind die beiden Lektionen, die der Samuel von ihm lernt. Und er wendet sie an und übt sich darin. Und mit der Zeit erkennen und bestätigen die Menschen um Samuel herum, dass Gott tatsächlich durch diesen jungen Mann zu ihnen redet. Eigentlich ist das tragisch, was wir auch sehen hier, dass Eli eigentlich ganz genau wusste, wie das funktioniert. Er wusste es nicht nur, er konnte es auch einem Samuel näherbringen und beibringen. Aber seinen eigenen Kindern konnte er es nicht beibringen. Also in Kapitel 3 haben wir also Samuel, der auf Gottes Stimme hört, und einen Gott, der mit Samuel redet. Einen Samuel, der sich von Gott führen lässt und ihm vertraut, und einen Gott, der Samuel gerne führt und segnet. Im Kapitel 4 haben wir eigentlich so einen tollen Kontrast. Als es zum bewaffneten Konflikt mit den Philistern kommt, lesen wir nichts davon, dass die Israeliten Gott um Rat gefragt hätten. Im Gegenteil, sie haben ja ihre Messer geschärft und sind gleich in den Kampf gezogen. Und erst nach der Niederlage mit 4000 Toten, erst dann stellen sie die wirklich gute Frage, warum hat Jahwe zugelassen, dass die Philister uns heute besiegt haben? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, eine ganz wichtige Frage, absolut richtig. Das Blöde ist nur, sie stellen die Frage irgendwie an die falsche Person. Sie stellen diese Frage nicht an Gott. Sie fragen nicht Gott, was ist jetzt schlafrig gelaufen? Sondern sie stellen die Frage und diskutieren sie untereinander. Ja, und dann diskutieren sie und finden schlussendlich eine Antwort. Ja, lasst uns die Bundeslade aus Shiloh holen. Dann wird Jahwe unter uns sein und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Und irgendwie sehe ich dann, wie das die männlichen Anführer da gemeinsam diskutieren, warum hat Gott das zugelassen, was haben wir falsch gemacht, warum funktioniert Gott nicht. Und wie sie dann zum Schluss kommen, da kann nur, dass Gott uns helfen konnte, er war ja gar nicht da. Also müssen wir ihn in die Schlacht hineinholen. So hat es auch damals bei Mose und Josua auch funktioniert, oder? Genauso hat es auch funktioniert. Und dann ist das ein wunderschöner Satz. Sie schickten einige Männer nach Shiloh und ließen die Lade holen. Die Lade des Bundes mit Jahwe, dem Allmächtigen, der über den Cherubim thront. Und in diesem Satz steckt eine gehörige Portion Ironie. Die Bundeslade war so eine golfierte Lade, obendrauf von zwei Engelfiguren. Und da, wo sich die beiden Engel berühren, das war das Allerheiligste. Das war der Ort der Begegnung mit dem Allmächtigen. Das war der Punkt, wo Jahwe thront, sozusagen. Wenn man sich das Satz auf der Zukunft gehen lässt, dann steckt da eine starke Ironie drinnen. Sie schickten ein paar starke Männer, um Gott zu holen. Sie schickten ein paar starke Männer, um den Allmächtigen Gott zu holen. Kann man Gott so einfach holen? Vor allem, wenn er der Allmächtige ist. Das ist pure Ironie. Hier auf den Punkt. Was hatten Sie für ein Bild von Gott? Offenbar ein sehr kleines. Für sie war Gott jemand, den man nach Belieben irgendwie holen konnte, wenn man ihn brauchte. Da war irgendwie keine Spur von Ehrfurcht, Wertschätzung, Vertrauen. Gott wurde irgendwie benutzt. Aber das besonders Tragische war, dass diejenigen, die es eigentlich hätten wissen müssen, selber mitmachten. Weil es gab einen Grund, warum die Bundeslade in einem Zelt war, wo sie eigentlich von den Priestern da war. Und der hohe Priester, also alle, die waren eigentlich verantwortlich für diese Gegenstände, dass mit ihnen nicht umgegangen wird. Und wir lesen, dass die beiden Söhne Elis, die Priester Hophni und Phinehas, begleiteten die Bundeslade aufs Schlachtfeld. Und als Lade Jahwes ins Lager kam, da brach unter den Israeliten ein Jubelsturm los, sodass die Erde dröhnte. Kennst du 1. Mose 4, die Stelle, wo sie die Lade Gottes in den Kampf bringen? Also die Priester bringen sozusagen die Bundeslade hin. Ja? Und sie kommen hin und das ganze Lager jubelt. Und der Boden dröhnt von der Begeisterung rundherum. Ja? Und ich frage mich, wie haben sich da wohl die beiden Priester gefühlt? wenn sie da die Lader da hineintragen ins Lager und umgeben sind von dem begeisterten Jubel der Menschen. Das muss ein Hochgefühl gewesen sein für die beiden. Das muss sie erinnert haben, ja, genau so. So muss es damals gewesen sein bei Mose und Josua. Wie kann so etwas falsch sein, was sich so gut an mir anfühlt? Und nicht nur der Jubel war nicht falsch und die Hochstimmung war auch nicht falsch. Das Problem war eigentlich viel, 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 viel tiefer. Das Interessante ist, dass die Philister eine viel, viel größere Ehrfurcht vor Gott hatten als die Israeliten. Die Israeliten haben Gottes Lade ins Lager geholt wie eine Trophäe, wie so ein Siegesding. Aber die Philister bringen es auf den Punkt, was da gerade passiert. Gott ist ins Lager gekommen, sagen die Feinde, die Philister. Und ihre Reaktion ist Angst. Sie haben Angst. Aber blöderweise, diese Angst treibt sie nicht in die Flucht, sondern im Gegenteil, diese Angst lässt sie noch umso verzweifelter kämpfen. Denn diesmal kämpfen sie nicht nur gegen Menschen, sie kämpfen eigentlich gegen Gott, gegen einen allmächtigen Gott. Und vermutlich zu ihrer eigenen Überraschung gewinnen sie diesen Kampf. Sie gewinnen den Kampf und sie erobern die Bundeslade. Und der Verlust der Lade, der schlägt in Israel ein wie eine Bombe. Die Bundeslade, das Zeichen des Bundes zwischen dem allmächtigen Gott und dem Volk Israel, das Allerheiligste, der Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott, das alles geht für die Israeliten verloren. Die Herrlichkeit Gottes hat Israel verlassen. So bringt es die Schwiegertochter von Eli auf den Punkt. Aber in Wahrheit ist es so, denke ich, dass durch diesen Verlust erst etwas sichtbar wird, was schon viel länger angedauert hat. Israel hört nicht mehr auf Gott. Israel vertraute nicht mehr auf Gott. Israel benutzte nur noch Gott. Also es hatte die Heiligtümer und die alten Relikte und es benutzte diese Dinge, um irgendwie jetzt erfolgreich zu sein. Aber Gott lässt sich nicht benutzen. Das haben viele Jahre später die Menschen auch bei Jesus bemerkt. Jesus hat viele große Zeichen und Wunder gemacht, hat Menschen geheilt und mit dem Boot versorgt und der Not geholfen. Aber sobald Menschen ihn politisch oder religiös benutzen wollten, indem sie ihn zum König machten oder mit ihm gemeinsam eine Revolution anfangen wollten, da war er weg. Da hat er sich sofort unsichtbar gemacht. Da war er weg. Sobald reiche und schwierige Menschen seine Popularität zum eigenen Vorteil ausnutzen wollten, genau dann tat er etwas komplett Unpopuläres oder stellte komplett unpopuläre Fragen. Denn eigentlich möchte Gott nur eines. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns ihm anvertrauen. Er sucht Menschen, die so sind wie Samuel, die bereit sind, Gottes Stimme zu hören, die bereit sind, auf Gott zu hören, die bereit sind, sich von Gott führen zu lassen, die bereit sind, das loszulassen und ihre Sachen in Gottes Hand zu legen. Viele Menschen leben so wie das Kapitel 4 1. Samuel. Sie wissen, dass es da irgendwo einen Gott gibt, der früher einmal große Dinge gemacht hat und wenn es Probleme gibt, dann erinnern sie sich an ihn und holen ihn und seine Symbole, um das Böse zu vertreiben. Und wenn es dann nicht hilft, sind sie enttäuscht und dann sagen sie, Gott ist weg. Aber die Wahrheit liegt in Kapitel 3 davor und in Kapitel 5 danach. Gott sehnt sich nach Menschen, die Kapitel 3 leben, die auf Gottes Stimme antworten. Sprich, Herr, dein Knecht hört. Und die Gottes Wort eins zu eins leben und weitergeben. Und wir sollten niemals Kapitel 5, das danach kommen wird, vergessen. Gott ist mehr als eine Lade, mehr als ein Symbol. Gott kann man nicht erobern und besitzen. Er ist groß, gewaltig, stark. Und auch wenn die Israeliten in Kapitel 4 irgendwie alles falsch machen, zieht Gott sein eigenes Ding durch. Und die Philister leben dann in Kapitel 5, wie er wirklich ist. Und so gesehen ist dann mein Schlusssatz: Leben wir Kapitel 3. Wenn Gott zu uns redet, dann drehen wir nicht auf der anderen Seite und schlafen weiter, sondern wenn Gott zu uns redet, dann wenden wir uns ihm zu und hören ihm zu. Und wenn dich und mich eine Frage bewegt, so wie die Israeliten am Beginn von Kapitel 4 eine ganz offensichtliche Frage hatten, die sie bewegt hat, dann bring diese Frage zum allmächtigen Gott und nicht umgekehrt. Und wenn dein Bild von Gott zu klein ist, dann lies Kapitel 5.